Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Ehevertrag, ja oder nein? Darüber lässt sich trefflich streiten. Manche FamilienrichterInnen empfehlen ihn übrigens geradezu. Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Nikolai Wack mit dem Verbrauchertipp.
Wer kurz davor ist zu heiraten, denkt an vieles. Wohl die wenigsten aber an einen Ehevertrag. Anders war es bei Lena und Benjamin. Sie sind beide Mitte 20 und seit 4 Jahren verheiratet. Einen Ehevertrag abschließen, das lag für die beiden auf der Hand.
Haben dann beide eigentlich auch gesagt, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie es laufen soll, wenn wir uns irgendwann nicht mehr lieben, ist es bestimmt eine friedlichere und freundlichere Lösung, als wenn man dann sich nicht mehr liebt und eventuell auch hasst. Man weiß ja nicht, was passiert, und dann versucht, eine Lösung zu finden.
Lieber vorbereitet sein, statt am Ende zu streiten also. So gehen es nicht alle Paare an. Im Freundeskreis von Lena und Benjamin kam das Thema Ehevertrag nicht so gut an.
Das Umfeld, unser freundschaftliches Umfeld, konnte das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Und auch wir haben inzwischen, so in den letzten Jahren, in meinem Freundeskreis, vor allem Freunde, die jetzt auch geheiratet haben. Und soweit ich weiß, hat da niemand einen Ehevertrag.
Wer einen Ehevertrag möchte, muss in Deutschland nicht zum Anwalt, sondern zur Notarin. Zum Beispiel zu Ulrike Gruner in Stuttgart. Ihr ist es wichtig, dass die Ehegatten eine gemeinsame Lösung finden.
Ich bin auch sehr interessiert daran, dass diese Verträge wirklich in Ruhe besprochen werden, weil nur dann gibt es einen Ehevertrag, den erstens beide verstanden haben und zweitens auch eine faire Gestaltung.
Ein Ehevertrag kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn ein Ehegatte seine Erwerbstätigkeit aufgibt, um sich um gemeinsame Kinder zu kümmern. Oder dann, wenn ein Ehegatte vermögender ist als der andere, damit bei der Trennung Klarheit herrscht, wer was mitnehmen darf. Vielleicht gehört einem auch ein Unternehmen, das mit einer Scheidung nicht gefährdet werden soll. Mit am relevantesten aber sind die Fälle, in denen eine Immobilie im Spiel ist.
Die wirklich betroffenen Personen, die einen Ehevertrag überlegen müssen, aus meiner Sicht, sind die Personen, die eben erhebliches Vermögen haben, was nichts mit der Ehe zu tun hat. Und da geht es vor allem um Immobilien, die eben in den Werten ja veränderlich sind.
Das Problem ist folgendes. Nach dem Gesetz leben Ehepaare in einer Zugewinngemeinschaft. Gehört einem der beiden ein Haus, dann bleibt das auch so. Der Ehegatte wird nicht automatisch Miteigentümer. Die Immobilienpreise sind aber in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen. Lässt sich das Paar dann scheiden, muss dieser Gewinn, oder wie Juristen sagen, Zugewinn, in Geld ausgeglichen werden.
Es geht hier um Zahlungen, die eigentlich nichts mit dem Güterrecht zu tun haben, wie es der Gesetzgeber sich ursprünglich mal gedacht hat. Der Gesetzgeber hatte eben im Auge, dass alles, was am Anfang da war und was geschenkt wurde, außen vor bleibt und nicht auszugleichen ist. Und diese enormen Wertsteigerungen der Vermögenswerte sind natürlich nicht einkalkuliert.
Ein Ehevertrag kann aber auch mehr zugestehen als das Gesetz. So passiert das häufig beim sogenannten nachehelichen Unterhalt. Nämlich dann, wenn es um die Betreuung von Kindern geht. Derjenige, der sich um die Kinder kümmert, hat per Gesetz einen Unterhaltsanspruch gegen den anderen. Allerdings nur, bis das jeweilige Kind 3 Jahre ist. Und diese Altersgrenze passen viele in einem Ehevertrag an.
Hier könnte man eine Vereinbarung treffen, dass dann eben der Ehegattenunterhalt verlängert wird und dass es solche Altersstufen gibt, dass man zum Beispiel sagt, bis das Kind in die Grundschule geht, besteht überhaupt keine Pflicht, arbeiten zu gehen. Wenn das Kind in der Grundschule ist, dann besteht eine 50%-Tätigkeit.
Da gäbe es viele denkbare Modelle, die von den Ehegatten zusammen beschlossen werden können, sagt Ulrike Gruner.